Wir befinden uns ja noch ein bisschen unter den Auferstehungsthemen. Und ich liebe es, über die Auferstehung von Jesus zu predigen. Letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Und dazu möchte ich uns einen Text lesen, den ich auch letzten Sonntag aus einem anderen Evangelium gelesen habe. Aber bei diesem Bericht, es gibt ja verschiedene Auferstehungsberichte, bei diesem Bericht wird eine Frau ganz besonders hervorgehoben. Und ich möchte lesen zusammen mit euch aus Johannes Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Heute eine längere Strecke an Bibeltext und wir versuchen mal so Vers für Vers da entlang zu gehen. Aber erstmal den ganzen Text auf einmal. Inzwischen war auch Maria zum Grab zurückgekehrt und blieb voll Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. "Warum weinst du?" fragten die Engel. "Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben", antwortete Maria aus Magdala. Als Maria sich umblickte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, wieder das zweite Mal, "Warum weinst du und wen suchst du?" Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, "Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen." "Maria", sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, "Rabuni", das ist auf Hebräisch, "mein Meister." Jesus sagte, "Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." Und Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, "Ich habe den Herrn gesehen." Und sie erzählte alles, was sie Jesus gesagt hatte. Amen. Bis hierhin dieser sehr bekannte Text. Nun, ihr habt verstanden, welche Person natürlich außer Jesus hier in diesem Text hervorgehoben wird. Wir haben in den biblischen Schriften, in dem Evangelium, haben wir viele Marien, du meine Güte. Also man verliert den Faden, wenn es plötzlich heißt, Maria, Maria, von wem ist hier die Rede? Alle wissen, dass die Mutter von Jesus Maria hieß oder Miriam. Aber zur damaligen Zeit, viele Frauen in Israel haben diesen Namen getragen. Und hier haben wir es aber auch mit einer ganz besonderen Maria zu tun. Was war an dieser Frau besonders? In der Regel heißt es immer Maria, die Tochter, die Frau von oder die Schwester von. Aber hier wird diese Maria nicht einer Familienzugehörigkeit gegeben, nicht einem Vater, nicht einem Ehemann, schon gar nicht einem Bruder, sondern der Ortsname, wo sie herkommt. Und das ist nicht typisch. Das ist nicht typisch für die Erzählungen des Evangeliums. Und deswegen bekannt unter Maria Magdalena, das heißt Maria aus Magdala. Magdala, ein Ort am See Genezareth. Und zwar in diesem Bereich, also 8 Kilometer von Kapernaum, 30 Kilometer von Nazareth. Also wir haben galiläisches Gebiet. Das ist auch das Gebiet, wo Jesus wirkte. Und das Besondere ist, dass Ausgrabungen haben ergeben, Ausgrabungen, heutige Ausgrabungen von Magdala, Heiko und ich waren im November dort gewesen, haben uns das mal angeguckt, haben ergeben, dass sehr viele Villen in diesem Ort gefunden wurden. Das heißt, das war kein typisch Fischerort, wie zum Beispiel Kapernaum, wo so die untere Schicht der Gesellschaft zu finden war, sondern die Bewohner von Magdala waren Bewohner, die sich Villen leisten konnten. Das ist das biblische Geigersberg. Das meinte ich jetzt, okay? Also wer sich hier in Karlsruhe kennt, also weiß, diese Gebiete, meine ich das genauso. Da gibt es auch auf dem Geigersberg, gibt es nur Villen zu sehen. Okay. Aber diese Frau wird in den Evangelien vorgestellt, die plötzlich in der Szene eines Besuches erschienen ist. Es heißt nicht, dort heißt es nicht geschrieben, dass es Maria aus Magdala war, aber es heißt eine Frau, die eine Sünderin war, brach hinein mitten einem Kaffee trinken, Tee trinken, ich weiß nicht, was da Jesus mit einem Pharisäer, er hat einen Pharisäer besucht, das wird uns erzählt im Lukas Kapitel 7, wer das nachlesen will. Er besucht einen Pharisäer, plötzlich kommt diese eine Frau, schmeißt sich hin zu Jesu Füßen und weint und weint und weint und mit ihren Tränen tut sie die Füße von Jesus waschen. Mit ihren Haaren trocknet sie die Füße von Jesus und dann hat sie mit Öl die Füße und das Haupt von Jesus gesalbt. Das wiederholt sich mit einer anderen Maria, und zwar die Schwester von Lazarus, wo sie auch zu Jesu Füßen ein kostbares Salböl, das Gefäß zerbricht und Jesus damit salbt. Also das geschieht zweimal, aber bei dieser einen Frau, die eine Sünderin war, und wenn das Neue Testament von einer Frau, die eine Sünderin war, die Rede ist, dann sind das meistens moralische Sünden. Und daher kommt die Behauptung oder die Vermutung, Entschuldigung, dass Maria Magdalena eine Prostituierte war. Aber nicht eine Prostituierte von der unteren Schicht, sondern eher eine noble Prostituierte. Sie kommt plötzlich im Haus eines Pharisäers, eines religiösen Mannes. Es heißt, dass sie dort plötzlich zu Jesu Füßen kniete und ich frage mich, was sucht eine Prostituierte im Hause eines Frommen? Wie kann sie einfach da erscheinen? Das frage ich mich. Jeder kann sich denken, was gibt es für eine Verbindung zwischen diesem Pharisäer und dieser edlen Prostituierte? Als sie das tat, was sie getan hat, und zwar mit ihrer Reue, mit ihren Tränen, die Füße von Jesus zu waschen, hat der Pharisäer in sich gedacht, naja, wenn Jesus ein echter Prophet ist, bin ich gespannt, ob er weiß, wer diese Frau ist. Und Jesus ließ genau in den Gedanken dieses Pharisäers. Und er hat zu ihm gesagt, hör mal, ich bin hier reingekommen, du hast mir nicht die Füße gewaschen. Ich bin hier reingekommen, du hast mir nicht die Füße nicht mal gewaschen, nicht abgetrocknet. Du hast mich nicht gesalbt. Das war irgendwie ein Brauch, dass man auch mit einem Parfüm, mit einem Salböl den Gast ehrt. Du hast mir nicht Füße gesalbt und nicht Kopf gesalbt. Aber diese Frau hat es getan und ich sage dir, ihre Sünden sind vergeben. Was war denn mit den Sünden des Pharisäers? Wer war dieser Pharisäer, dass diese Frau einfach dort erscheinen konnte? Ich weiß es nicht. Aber es hat eine Verbindung. Er blieb ohne Sündenvergebung. Aber diese vielleicht von der Gesellschaft und sicherlich von der Gesellschaft abgestoßene Frau wurde vergeben und hat die Liebe Gottes erfahren in diesem Augenblick. Aber was tat sie? Was tat sie? Sie hat eine hingebungsvolle Leidenschaft und Liebe für den gehabt, wo sie erkannt hat, das ist der, der meine Sünden vergeben kann. Es heißt, dass sie anschließend befreit wurde von 7 Dämonen. Sie wurde geheilt, sie wurde befreit und sie wurde zu einer Begleiterin und Nachfolgerin Jesu Christi. Sie war wahrscheinlich wohlhabend. Deswegen konnte sie auch ihr Lebensstil mit Geld decken. Deswegen wurde sie auch geduldet. Sie hatte Verbindungen zu Männern, die in der Gesellschaft was galten, zum Beispiel wie dieser eine Pharisäer. Denn normalerweise eine Prostituierte wurde eigentlich gesteinigt nach jüdischem Gesetz. Egal was ihre Sünde war, die Bibel sagt nicht genau, dass sie eine Prostituierte war. Egal was ihre Sünde war, diese Frau hat etwas erkannt, was andere Menschen nicht erkannt haben. Und ich frage mich, was ist der Grund? Warum stelle ich das so wichtig? Sie war die Privilegierte, die Jesus ausgesucht hat, weil sie die Erste war, die den Auferstandenen gesehen hat. Maria von Magdala. Mit ihrer Lebensgeschichte. Eine wahrscheinlich ex-edle Prostituierte hat den Auferstandenen als Ersten gesehen. Sie ist die erste Frau und der erste Mensch, die die allererste Osterpredigt gepredigt hat. Ich frage mich, warum? Wir lesen ja Vers 11. Im Vers 11 steht, inzwischen war auch Maria zum Grab. Was steht da? Zurückgekehrt. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Frauen, und sie war dabei, gingen hin, sahen das leere Grab und kehrten zurück zu ihren Häusern. Aber sie konnte es nicht aushalten, zu begreifen, was ist mit dem Leib von Jesus geschehen. Und sie kehrt als Einzige zurück. Als Einzige. Sie verkörpert den Appell des Evangeliums. Das Evangelium spricht von Rückkehr. Sag Amen dazu. Das Evangelium spricht, dass Menschen zurück nach Hause kommen. Dass Menschen zurück zu Gott finden. Dass Menschen zurückfinden zu ihrer Bestimmung. Und hier haben wir bildhaft genau dieses Bild. Sie kehrt zurück an dem Ort, wo Jesus eigentlich sein sollte. Und dann heißt es, und sie blieb voll Trauer davor stehen. Und die ganze Ostergeschichte, ihr Lieben, die ganze Auferstehungsgeschichte spricht, dass die Frauen zurückkehrten, die Emmaus-Jünger kehrten zurück, nachdem sie den Auferstandenen sahen. Die Jünger selbst kehrten zurück nach Galiläa. Also wenn du das Evangelium liest mit diesen Überschriften, ist es sehr interessant, was du hier entdeckst. Und ich sage dir, wenn diese Frau nicht zurückgekehrt hätte am Grab, hätte sie Jesus nicht als erstes gesehen. Es war nicht Maria, die Mutter von Jesus, die zurückkehrte. Und ich sage dir, Familienzugehörigkeit ist noch nicht genug, den Auferstandenen zu erleben. Du und ich, vielleicht bist du in einer christlichen Familie geboren. Das ist keine Garantie, das hat nichts zu sagen. Du musst deinen eigenen Zurückkehren erleben. Du musst deine eigene Entscheidung treffen. Die kann nicht deine Mutter und dein Vater für dich treffen. Obwohl Maria, die Mutter von Jesus, hat ein gebrochenes Herz und es wurde ihr prophezeit, ein Schwert wird dein Herz durchdringen. Aber von allen Frauen, Maria, die Mutter von Jesus, da wird gesagt, du bist gepredigt jahrhundertelang als selige, selige Frau, weil du den Messias geboren hast. Maria Magdalena, sie war die Einzige, die sagen kann, ich habe erlebt, er wurde gekreuzigt, er starb, ich war dabei bei der Kreuzigung, ich war dabei beim Begräbnis, ich war dabei bei seiner Auferstehung und ich habe zuerst den Auferstandenen gesehen. Ihr Lieben, das ist ein Bild von dem tiefen Bekenntnis eines gläubigen Menschen. Gestorben, begraben, gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden von den Toten. Übrigens, Klammer auf, Klammer zu, das ist das Zeugnis der Taufe. Wenn wir Menschen unter Wasser bringen, Identifikation mit dem Tod Jesu, mit dem Sterben Jesus, mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben unter Wasser, das ist das Bild, und auferstanden zu einem neuen Leben. Ein kurzer Exkurs, vielleicht von einigen noch, die sich anmelden wollen, um sich taufen zu lassen. Wenn du das noch nie so gesehen hast und so praktiziert hast, dann bist du willkommen für die nächste Taufe, wenn du dich taufen lassen willst auf dem Namen von Jesus Christus. Klammer zu. Zurückkehren. Das ist sehr wichtig. Sie kehrte zurück. Und dann, was schaute sie im Vers 12? Schnell, im Vers 12. Und ich sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Es reichte doch ein Punkt. Warum diese Besonderheit? Der eine saß am Kopf und der andere saß am Fußende. Warum? Maria Magdalena weiß nicht, dass sie gerade vor einer Weggabelung steht. Das hat sie gar nicht verstanden. Ich glaube, erst wenn sie im Himmel war, hat sie es kapiert. Zu dem Zeitpunkt hat sie es nicht kapiert. Sie stand vor einer Weggabelung zwischen Altes Testament und Neues Testament. Warum? Ihr Lieben, die Auferstehung von Jesus schließt die Zeit des Gesetzes und des Gerichtes und eröffnet die Zeit der Gnade und der Vergebung und der Liebe und des Lebens. Gab es einen Ort im Alten Testament, wo da etwas war, wo auch zwei Engel saßen? Ich zeige euch dieses Ort. Wenn man das jetzt sehen kann, jetzt kommt das Bild. Das ist das der Ort. Wer kennt die Bundeslade? Okay. Oh, Moment, nochmal. Wer kennt die Bundeslade? Oh, es gibt einige, die das nicht kennen. Entschuldigung, das ist jetzt, da muss man wirklich ein bisschen mehr Zeit haben. Aber das ist die Bundeslade, das ist dieser heilige Kasten, wo da drinnen verborgen waren die 10 Gebote, das Manna, was vom Himmel fiel, und der Stab von Aaron. Und da waren auch zwei Engel an den Enden. hier und es war vergoldet und das Volk Israel trug so diesen Kasten, egal wo sich das Volk Israel 40 Jahre bewegte, schließlich in Jerusalem, im Tempel, hat es seine letzten, wo ich sagen, Ruhestätte gehabt. Im Tempel in Jerusalem. Und in diesem Kasten oder drüber auf den Deckel, da waren zwei Cherubine, zwei Engel mit den Flügeln, bedeckten sie ihr Angesicht. Und da, wo sie saßen, das wurde so nachgebaut. Übrigens, Mose wurde das gezeigt. Und zwar im Himmel ist das Original und er sollte das nachbauen. Und so sollte es Mose nachbauen. Und auf der obersten Seite, das ist der Deckel der Bundeslade. Dieser Ort nennt man den Gnadenstuhl oder den Gnadenthron. Auf diesem Ort geschah die Stimme Gottes. Und Gott kam in Form einer Wolke. Und genau über diesen Ort legte er sich nieder. Er sprach zu den Menschen. Und einmal im Jahr brachte der Hohepriester im Alten Testament das Blut eines Tieres für die Sühnung der Sünden des Volkes. Und er besprengte diesen Deckel. Er besprengte es mit dem Blut von diesem Tier. Und so wurde die Sünde für ein Jahr für das ganze Volk vergeben. Okay, ein neues Jahr fängt an. Und so wurde das Jahr für Jahr gemacht. Und jetzt auf der Grundlage dieses Bildes. Zwei Engel sitzen da, wo der Leib von Jesu als das ewige Opfer, das Leib von Jesus, gelegen hat. Und diese zwei Engel sind ein Bild dafür, ihr Lieben, dass die Offenbarung dieses Kasten endgültig erklärt wird. In diesem Kasten waren die 10 Gebote. In diesem Kasten war das Manna. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung. Und der Stab von Aaron, das blühte auf so plötzlich. Niemand konnte dieses Phänomen erklären. Aber das ist ein Bild für das Leben, was Christus schenkt. Ihr Lieben, die Auferstehung von Jesus Christus ist die Botschaft des ewigen Leben und das Leben, was jeder Mensch empfängt, damit er ewig leben kann, damit ihm ewig vergeben wird. Und dieses Bild finden wir wieder, als Maria Magdalena diese zwei Engel dort sieht. Das ist der neue Bund. Ein Bund der Gnade, nicht mehr der Gebote, sondern der Gnade. Nicht mehr des Gerichtes, sondern der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die neue Botschaft, was uns durch die Offenbarung der Auferstehung Jesu gegeben wird. Diese Engel im Vers 13 bis 15 fragen, warum weinst du? Kostbare Erinnerungen. Maria Magdalena weint, erinnerte sich, wie Jesus hier sagt, deine Sünden sind vergeben. Aber wo ist er jetzt? Deine Sünden sind vergeben. Ja, für ein Jahr, für zwei Jahre, deine Sünden sind vergeben. Jesus hat sie geliebt. Jesus hat alles für sie getan. Und jetzt war sie da alleine und weinte. Kostbare Erinnerungen. Aber hier kommt eine Frau, die Reue und Buße kannte. Und das ist ein Bild für uns. Das neue Leben, die ewige Erlösung, empfängst du nur, wenn du erkennst, wo du herkommst, wenn du erkennst, dass du Vergebung und Barmherzigkeit brauchst. Und plötzlich offenbart sich auch Jesus ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Warum weinst du? Jesus erinnert sich, als seine Füße voll der Tränen wurden. Jesus erinnert sich an unsere Tränen. Er kennt deine Tränen. Er kennt dein Zerbruch. Er kennt deine Not. Er kennt dein Verzweifeltsein. Er sagt, warum weinst du? Hier kommt der Trost Gottes im Leben einer zerbrochenen Frau. Eine Frau, wo sie dachte, ich habe alles verloren. Ich habe den verloren, der mich liebt. Und dann kommt dieser wunderbare Ruf in Vers 16. Maria! Und sie erkannte ihn, so wie er sie gerufen hat. Kennt ihr das? Wenn so Ehemann, Ehefrau dich ruft, du kannst sofort erkennen, das ist mein Mann, das ist meine Frau, oder das ist eine Person, die mich liebt, in der Art, wie du gerufen wirst. Und Jesus ruft Maria mit ihrem Namen. Er sagt, hör mal, ich bin nicht interessiert an was du bist, dein was du erreicht hast, wo du stehst, an dein Geld, wo du herkommst, wer deine Eltern sind. Maria Magdalena, eine verrufene Frau. Er sagt, Maria, er ruft sie mit Namen. Er schenkt ihr eine Identität der Liebe. Ihr Herz hüpft, wenn sie hört, Maria. Und wisst ihr, wir erleben das immer wieder in unseren Gottesdiensten, dass plötzlich Herzen von Menschen hüpfen und angesprochen werden, weil Jesus durch seinen Geist dich ruft, mich gerufen hat, dich ruft, jeden ruft, der sein Herz öffnet. Die Emmaus-Jünger sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns gesprochen hat. Jesus wusste ganz genau, warum sie weinte. Und er sagt, Maria, ich kenne deine Not, erkennst du mich nicht? Hier wird eine Beziehung deutlich. Und das ist die Botschaft der Auferstehung Jesu. Wir bekommen einen neuen Namen, eine neue Identität. Wir treten ein in der Beziehung mit Jesus Christus. Und jetzt kommt hier auch die Stelle, das, wo sie sagt, Rabuni, Meister. In Vers 17, was geschieht dann? Also sie erkennt ihn, aber dann tut sie etwas, was am Ende dieser Predigt heute Abend uns zu einer Botschaft werden soll. Der Titel dieser Predigt ist, halte das Nicht-Sichtbare im Blick. Ein Widerspruch in sich. Halte das Nicht-Sichtbare im Blick. Da heißt es in Vers 17, halte mich nicht fest. Nun, es war nicht so eine Berührung. Viele sagen, Maria berührte ihn und er sagte, berühre mich nicht. Nein. Maria von Magdala klammerte sich an seinen Füßen. Übrigens ein Ort, den sie gut kannte. Sie klammerte sich. Sie hielt das Sichtbare fest. Sie klammerte sich mit all ihrer Kraft. Rabuni als Meister, mein Meister, der sichtbare Meister. Und hier ist eine tiefe Botschaft, ihr Lieben. Viele Menschen bejahen die Weisheit von Jesus von Nazareth. Aber das genügt noch nicht. Der sichtbare Meister ist der ewige Herr der Herren. Sag Amen dazu. Er ist der ewige Erlöser. Und interessant ist, dass Jesus sagte, Maria, lass mich los, ich muss noch etwas ganz Wichtiges erledigen. Und wisst ihr, im Hebräerbrief, könnt ihr zu Hause lesen, Kapitel 9, da wird uns erklärt, dass Jesus zum himmlischen Heiligtum ging, da wo dieser goldene Kasten, die Bundeslade, die Original, Original-Bundeslade, Original-Heiligtum im Himmel. Da ist er hingegangen und brachte sein Blut. Nicht das Blut von Lämmern, von Tieren, sondern sein Blut, was er vergossen hat am Kreuz. Er brachte das dorthin und besprengte das himmlische, ewige Heiligtum. Und somit ist eine ewige Vergebung für Menschen besiegelt. Und auf dem Weg dahin sagte Jesus: Warte, Maria, du wirst mich noch berühren können. Du wirst noch mit mir sogar frühstücken. Aber lerne, an den zu glauben, den du nicht siehst. Und das ist die Lehre und die Botschaft. Sie hielt an das, was sie nicht mehr gesehen, was sie gesehen hat. Sie trauerte um das, was sie nicht mehr gesehen hat. Aber hat nicht Jesus zu Thomas gesagt: Selig sind die, der glauben, ohne dass sie sehen. Und jetzt frage ich mich, wo stehen wir? Hat irgendjemand Jesus Christus gesehen, ihn angefasst und ihn berührt? Das Wunder des Glaubens, was uns alle verbindet, ist, dass wir glauben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Ihr Lieben, das ist das Wunder von einer dynamischen Kraft des Christentums. Das bietet keiner. Es ist eine Offenbarung des Himmels. Und Maria, sie meint es gut. Sie wollte das festhalten, was sie gerade sieht. 40 Tage hat er sich nochmal blicken lassen. 11 Erscheinungen sind berichtet. Aber dann kam die Himmelfahrt. Und da war Schluss mit Sehen. Aber Jesus Christus ist sichtbar geworden in die Herzen. Und das ist, was wir haben, ihr Lieben. Das ist das, was das Alte Testament nicht hatte. Das Alte Testament sah die großen Wunder, sie sahen. Aber es brachte ihnen nichts, weil es etwas äußerlich bewirkte. Aber die innere Kraft. Die Engel wussten nicht von dieser Dimension. Ihnen war das verborgen. Aber als sie da am Kopfende und am Fußende saßen, verkündeten die: Hallo, das Gesetz der Bundeslade gilt nicht mehr. Gott ist nicht irgendwo sichtbar an einem Ort, sondern er wird sichtbar in die Herzen aller Menschen, in allen Orten, die an ihn glauben und die ihn nachfolgen. Sag Amen dazu. Das ist Ostern. Das ist die Kraft der Auferstehung, ihr Lieben. Und deswegen halte im Blick, was noch nicht sichtbar ist. Und das runtergebrochen in allen Fragen unseres Lebens, in allen Herausforderungen unseres Lebens. Da, wo der Glaube gefordert wird, wo der Glaube gefragt wird, das Vertrauen in Gott, es ist glücklicher und seliger als das Sichtbare. Diese Frau wurde zur ersten Predigerin der Osterbotschaft. Sie wurde später genannt die Apostolin der Apostel. Ein Apostel war ein Augenzeuge der Auferstehung Jesu. Diese Frau, eine Ex-Prostituierte. Wo ist denn die Karriereskala hier? Wer hat noch mehr zu bieten? Was vor den Menschen verworfen ist, hat der Herr erwählt. Amen. Und wie halten wir das Nicht-Sichtbare im Blick? Erstens, durch den Glauben, nicht durch Sehen. Sag es mit mir, durch den Glauben. Zweitens, den Auftrag gehorsam. Jesus sagte: Maria, komm, lass mich los. ich muss noch etwas fertig machen. Lass mich los. Aber du hast jetzt einen Auftrag von mir. Geh, geh, wo? Geh. Geh zu meinen Brüdern. Geh zu den Menschen und sag, dass ich auferstanden bin. Ihr Lieben, ich frage mich heute Abend, hältst du an das Sichtbare? Leute haben es übertrieben, Jesus sichtbar zu machen. In Holzform, in Gipsform und in Steinform. Und beten Stein, Holz und Gips an. Aber die wahren Anbeter beten Jesus an in ihre Herzen, im Geiste. Hältst du an das Sichtbare fest? Das Sichtbare ist nicht so wichtig. Das Unsichtbare ist ewig. Das bringt die Ewigkeit. Und deswegen, danke. Wir sagen danke für Gefühle. Wir sagen danke für Erfahrung. Wir sagen danke, dass wir Wunder sehen. Aber halte nicht fest an das alleine. Sondern die andere Seite ist Glaube mit deinem Herzen. Auch wenn du nicht mehr fühlst und nicht mehr siehst und nicht mehr erlebst. Du kannst nicht leben aus dem Gebet von gestern. Du kannst nicht leben alleine als Christ aus der Erfahrung vom letzten Jahr. Ich habe etwas anzukündigen. Bei Jesus ist jeder Tag. Wer hat neu gesagt? Richtig. Jeder Tag ist neu. Amen. Schaue nicht zurück. Sei dankbar für das Vergangene. Aber jeder Tag ist neu. Neues wird kommen. Und Neues geschieht. Und Neues ist am Werden. Sag Amen dazu. Neu, verstehst du? Und das ist die Hoffnung, die da drin ist. Auch für deine Lebenssituation. Für deinen Zerbruch. Für dein Problem, für dein Versagen. Gott schafft was Neues. Und zwar jeden Tag. Es ist neu. Es wird neu. Und es wird immer neuer. Amen. Und deswegen fest den Glauben halten, den Auftrag erfüllen. Geh zu meinen Brüdern und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums. Alive Church, bist du da? Wo ist die Alive Church? Wink mal kurz. Das ist unser Blick. Wir verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Wir verkündigen dieses ewige Wort. Wir verkündigen diese Wahrheit. Halte im Blick, was nicht sichtbar ist. Durch den Glauben, durch den Auftrag und durch den Dienst der Verkündigung. Maria Magdalena hat es als Erste gemacht. Wie viel mehr ist Gott interessiert an deiner Lebensbiografie? Er will dich gebrauchen, egal wo du herkommst, egal was du bist.